Ja, heute sprechen wir über ein spannendes Thema, wo es darum geht, wenn man Gelenkschmerzen hat, aber auch Muskelschmerzen hat, die undefinierbar sind und man rennt von Arzt zu Arzt und man weiß gar nicht, ja, man findet keine Lösung, die Ärzte wissen nicht weiter und man leidet chronisch unter diesen Schmerzen und man kommt einfach nicht voran. Klar, man nimmt dann immer mal die ein oder anderen Schmerzmittel, aber es geht einfach nicht weg. Und da reden wir von etwas Speziellem und das nennt man eine Fibromyalgie. Und das ist etwas, was wir heute besprechen mit unserem Experten, Chefarzt Robert Schmidt von der KFN. Und er hat schon viele Patienten behandelt in diesem Bereich und wir gehen heute vor allem darauf ein, was ist das überhaupt und wie kann man das Ganze erkennen und sprechen genau darüber.
Was wäre, wenn die beste Medizin nicht entweder Natur oder Wissenschaft wäre, sondern beides? Willkommen bei Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Hier bauen wir Brücken zwischen Tradition und Innovation, zwischen Labor und Leben für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Deswegen herzlich willkommen, Robert Schmidt, bei unserem Podcast Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Und können wir direkt durchstarten. Und zwar, was ist denn eigentlich die Fibromyalgie?
Ja, die Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung, die gar nicht so selten ist. Also man schätzt, dass ungefähr 2-4% der Bevölkerung davon betroffen sind. Also das wären dann hochgerechnet auf Deutschland schon etwa rund 2 Millionen Fibromyalgie-Patienten. Mhm. Erstaunlicherweise sind Frauen deutlich häufiger betroffen als Männer. Mhm. Man weiß gar nicht ganz genau, warum. Man weiß überhaupt bei der Fibromyalgie noch gar nicht so richtig, was der Auslöser ist.
Ja.
Aber Frauen scheinen da auf jeden Fall eine besondere Neigung dazu zu haben. Und die Fibromyalgie kennzeichnet sich durch ganz diffuse Weichteil- und Gelenkschmerzen. Die Gelenke sind jetzt nicht offensichtlich entzündet. Mhm. Man kann auch keine auffälligen Untersuchungsbefunde feststellen, aber man hat eben chronische Schmerzen. Die können auch wandern, mal hier, mal dort mehr ausgeprägt sein. Und das ist aber nicht das Einzige, sondern was noch mit dazukommt, ist doch eine ziemlich ausgeprägte psychovegetative Erschöpfung, also okay. Das heißt eine gewisse Energielosigkeit. Der Schlaf ist gestört oder nicht erholsam. Auch die Konzentration kann beeinträchtigt sein. Da spricht man dann auch vom sogenannten Fibrofog im Endeffekt. Es können auch vegetative Begleitphänomene dabei sein, wie Verdauungsbeschwerden zum Beispiel oder eine Schweißneigung. Und insgesamt ist das ein Symptomenkomplex, der doch das Leben ganz schön beeinträchtigen kann. Natürlich gibt es da auch alle Arten von Schweregraden, also von in dem Sinne leicht Betroffenen, die schon ihren Alltag ganz normal bewältigen können, bis hin aber natürlich dann auch zu schwerer Betroffenen, die dann eben nicht mehr voll erwerbsfähig sind oder gar nicht mehr erwerbsfähig sind und natürlich einen sehr, sehr hohen Leidensdruck haben und in der Lebensqualität einfach erheblich eingeschränkt sind.
Ja, glaube ich. Und gibt es ein bestimmtes Alter, ab wann das auftritt oder ist es völlig unabhängig?
Ja, also das tritt typischerweise schon, sagen wir mal, zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. Mhm. Also es ist jetzt eher nicht eine Erkrankung, die, sage ich mal, dann erst im Alter manifest wird, sondern schon im jungen Erwachsenenalter. Und wie gesagt, Frauen sind etwa 3-mal häufiger oder sogar 4-mal häufiger betroffen als Männer. Aber das sind natürlich eher grobe Schätzungen, denn es gibt eine hohe Dunkelziffer bei Fibromyalgie, weil es tatsächlich auch eine Diagnose ist. Da dauert es oft Jahre, bis man die stellt. Denn im Prinzip, wenn ein Patient eben das Gefühl hat, Mensch, irgendwo zwickt es immer irgendwo, dann geht man natürlich erstmal zum Hausarzt, dann vielleicht zum Orthopäden. Und in jeder Untersuchung stellt man ja immer irgendeine Kleinigkeit fest und dann versucht man erstmal mit Krankengymnastik und dann hilft es vielleicht vorübergehend, aber dann eben doch nicht anhaltend. Dann geht man vielleicht mal zum Rheumatologen, der findet aber auch nicht so wirklich was. Und dann muss auch erstmal jemand an Fibromyalgie überhaupt denken.
Ich wollte gerade sagen,
ne? Ja, also das heißt, es ist nicht untypisch, dass die Patienten viele Jahre eigentlich keinen Namen haben für die Ursache ihrer Beschwerden und man dann erst wirklich die Diagnose stellt. Und die Diagnose zu stellen, ist auch nochmal eine gewisse Herausforderung, weil es gibt bei Fibromyalgie jetzt keinen beweisenden Wert, also keinen Biomarker, nicht irgendeinen Laborwert, den man bestimmen könnte, sondern typischerweise ist eigentlich die ganze normale Diagnostik unauffällig.
Mhm.
Also das heißt, man versucht eigentlich eher andere Ursachen für die Beschwerden auszuschließen, also wie zum Beispiel eine entzündliche rheumatische Erkrankung. Und wenn man eben keinen Hinweis hat, dass eine andere relevante Erkrankung vorliegt und die Symptomatik dann wirklich auch typisch ist für Fibromyalgie, dann darf man das Ganze auch Fibromyalgie-Syndrom nennen und die Diagnose stellen. Ja, aber das ist dann auch was, praktisch so eine Ausschlussdiagnose, und da tun wir Ärzte uns immer auch ein bisschen schwer, weil man will ja nichts übersehen und das noch abklären und hier noch versuchen, und das trägt sicherlich mit dazu bei, dass das oft sehr, sehr lange dauert, bis dann wirklich auch eine Diagnose gestellt ist.
Ja, das glaube ich, weil das ja auch einfach ein relativ unbekanntes Thema ist für die meisten Ärzte. Und wenn es so schwierig zu diagnostizieren ist, dann muss man halt schon zum Spezialisten gehen, der erstens auf die Idee kommt, aber zweitens natürlich auch das schon öfters mal gesehen hat, um das einordnen zu können.
Ja.
Ist es denn anerkannt von zum Beispiel Krankenkassen oder sowas? Oder sagen, lehnen die das eher ab?
Genau, also das ist anerkannt.
Mhm.
Das gibt es auch zweifelsfrei. Das findet man auch in den schulmedizinischen Lehrbüchern.
Okay.
Aber genau, man muss natürlich schon fairerweise sagen, klar, wir im Krankenhaus für Naturheilweisen haben natürlich viele Fibromyalgie-Patienten. Aber wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit eben in Akutkrankenhäusern, dann muss man ehrlicherweise sagen, da habe ich nie die Diagnose Fibromyalgie gehört.
Ja.
Also vielleicht hat das der ein oder andere Patient, der jetzt als Notfall ins Krankenhaus kam, und wenn man ihn gefragt hat, naja, was sind denn sonst noch für Erkrankungen bekannt, das hat er vielleicht gar nicht erwähnt, weil er sich gedacht hat, okay, das ist jetzt nicht akut wichtig. Aber da muss ich sagen, habe ich diese Diagnose nie gehört.
Ja,
deswegen kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt auch der Hausarzt, der wirklich mit einer unglaublichen Vielfalt an verschiedenen Dingen in einer ganz, ganz hohen Frequenz konfrontiert wird, dass für den eine Fibromyalgie dann auch eher etwas Selteneres ist. Und wir natürlich als Krankenhaus für Naturheilweisen sind ja in gewisser Weise schon auch auf diese Erkrankung spezialisiert. Deswegen sehen wir da natürlich ganz, ganz viele Patienten, und für uns ist es jetzt schon Alltag. Aber so in der breiten Bevölkerung ist es dann wahrscheinlich doch oft eben noch so ein bisschen unterm Radar auch tatsächlich.
Ja, glaube ich.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es eine chronische Krankheit, wo ich jeden Tag Schmerzen habe, oder kommt es in so Schüben, wo man dann mal 2-3 Wochen schmerzfrei ist und dann kommt wieder so ein Schub und dann hat man wieder Totalschmerzen?
Ja, also meistens ist es tatsächlich ein chronisch persistierender Verlauf, der natürlich schon mal von der Intensität der Beschwerden her in Wellen verläuft, aber jetzt nicht klassisch schubförmig. Aber natürlich, die Ausnahme bestätigt die Regel. Es gibt schon auch ein paar Fibromyalgie-Patienten, die eben wirklich so ein vor allem schubförmigen Verlauf beschreiben, also Phasen, wo sie sich ziemlich gesund fühlen und dann eben relativ schnell in eine massive Symptomatik verfallen und dann eher sagen, ja gut, für mich ist es eher schubförmig, aber die allermeisten, also bestimmt über 90%, beklagen eigentlich eine kontinuierliche Symptomatik, die halt im Laufe der Monate mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter ist.
Ja, interessant. Und wie muss ich mir das von der Intensität vorstellen? Es gibt wahrscheinlich leichtere Verläufe, wo es ein bisschen zwickt und unangenehm ist, bis hin zu wahrscheinlich sehr stark beeinträchtigenden Verläufen, oder?
Genau, genau. Also wenn man jetzt, wir fragen ja sehr gerne auch so auf einer Skala ab, wie groß der Grad der Beeinträchtigung ist. Also das heißt, die Skala geht von 0 bis 10 und 10 bedeutet eben, schlimmer kann man sich's eigentlich nicht vorstellen. Ja. Dann ist es schon so, dass die Fibromyalgie-Patienten uns widerspiegeln, dass sie da so auf dieser Skala so bei 5 bis 7 liegen. Ja, das ist natürlich dann auch immer subjektiv gefärbt ein bisschen, aber die fühlen sich schon deutlich beeinträchtigt. Und man vermutet bei der Fibromyalgie, und das ist im Moment die wahrscheinlichste Erklärung, dass das tatsächlich eine Störung im zentralen Nervensystem ist. Das heißt, dass das zentrale Nervensystem Informationen aus der Körperperipherie falsch verarbeitet. Ja. Also das heißt, da ist eigentlich gar nichts wirklich am Gelenk oder an der Muskulatur kaputt.
Ja.
Aber trotzdem kommen ja ständig Signale aus der Peripherie ins Gehirn. Und da scheint dann eine Verarbeitungsstörung vorzuliegen, sodass das Gehirn diese Signale dann tatsächlich in einen Schmerz umwandelt.
Ja.
Ja, und das kann natürlich dann schon auch relativ heftig sein und beeinträchtigend, auch wenn man vielleicht sagt, ja Mensch, aber das Gelenk an sich ist doch eigentlich in Ordnung.
Ja.
Was hat er denn? Ja. Ja. Und das ist natürlich auch was, womit die Patienten zu kämpfen haben. Man sieht es ihnen eben dann nicht an. Ja, Labor ist in Ordnung, Röntgenbild ist in Ordnung, die Gelenke sind nicht geschwollen und sie haben halt starke Beschwerden und dann oft kommt dann so diese Tendenz, naja, jetzt stell dich mal nicht so an.
Ja, glaube ich.
Und das ist dann was, was die Patienten natürlich noch zusätzlich total belastet und runterzieht und krankheitsverstärkend dann nochmal wirkt.
Ja, das glaube ich. Ganz wichtig in eigener Sache, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn Sie diese Informationen nützlich finden, die Sie hier hören, dann teilen Sie doch den Podcast auch mit anderen Freunden oder Bekannten, denen dieser Podcast weiterhelfen könnte. Und lassen Sie natürlich gerne ein Like da. Ein Abo freut uns natürlich auch und eine positive Bewertung ist natürlich für uns eine absolute Wertschätzung. Deswegen, wenn Sie dafür Zeit finden, freuen wir uns da wirklich sehr drüber. Und das hilft natürlich diesem Podcast massiv weiter, dass wir weiterhin ganz, ganz tollen Inhalt produzieren können und natürlich auch diesen weiter nach draußen bringen kann. Also sehr spannend, auch mit dem Fragebogen, den ihr durchgeht. Aber dann lass uns doch mal auf die Ursachen kommen und die Symptome. Was sind denn die Hauptursachen für die Entstehung von der Fibromyalgie?
Genau, also man vermutet eben, wie gesagt, diese zentrale Störung des Nervensystems. Man weiß eben nicht genau, was die Ursache ist. Also es gibt schon verschiedene Dinge, die häufiger im Zusammenhang mit einer Fibromyalgie zu finden sind. Also zum Beispiel traumatische Lebensereignisse in der Anamnese, ja, eine posttraumatische Belastungsstörung. Es ist schon häufiger auch tatsächlich assoziiert mit Depressionen zum Beispiel und psychischen Erkrankungen. Das ist aber jetzt erstmal nur eine Beobachtung, gar nicht wertend, dass das einander bedingt. Mhm. Ja, das kann auch praktisch Zufall sein. Aber die genaue Ursache, wie gesagt, da tappt man noch im Dunkeln. Okay. Also man weiß nicht, was der Auslöser ist.
Das bedeutet, Endeffekt. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, okay, ist typischerweise so, dass zuerst die Muskelschmerzen da sind oder die Gelenkschmerzen und dann erfolgt eine psychosomatische Erkrankung oder andersherum, sondern man kann das nicht sagen. Also es gibt
genau.
da keine Beobachtung.
Nee, genau. Also man weiß, dass zumindest in der Gruppe der Fibromyalgie-Patienten schon depressive Störungen, Angststörungen häufiger vorkommen als in der Gruppe derjenigen, die keine Fibromyalgie haben. Aber es könnte natürlich auch zum Beispiel sein, dass halt einfach die Erkrankung der Fibromyalgie, die ist ja belastend und jede chronische Erkrankung, die belastend ist, kann natürlich dann auch eine Depression herbeiführen. Also dass es vielleicht somit zusammenhängt. Es könnte aber natürlich auch sein, dass vielleicht die Störung in Anführungszeichen, die bei einer Depression im zentralen Nervensystem vorliegt, dass die vielleicht auch das Auftreten dieser Fibromyalgie begünstigt. Das kann man noch nicht so wirklich auseinander dividieren. Also so ein bisschen überlegt man, wenn man jetzt gerade vielleicht aus Sicht eines funktionellen Mediziners an die Sache herangeht, ob da möglicherweise, wir reden ja immer auch gerne von Silent Inflammation, stille Entzündung, die ja bei vielen Erkrankungen eine Rolle spielt. Und man überlegt schon auch so ein bisschen, ob nicht bei der Fibromyalgie vielleicht auch gerade das Nervensystem eben so eine Silent Inflammation, also das nennt man dann Neuroinflammation, haben könnte, die halt das Ganze vielleicht begünstigt, sensibilisiert, die Empfindlichkeit einfach der nervalen Systeme halt massiv hochfährt. Deswegen ist schon auch gerade jetzt in der funktionellen Medizin eben auch ein Ansatz, dass man bei Fibromyalgie eben tatsächlich auch antientzündlich behandelt oder mitbehandelt.
Ja. Ja,
antientzündliche Ernährung, ein Heilfasten, Phytotherapeutika, die antientzündlich sind, eine mikrobiologische Darmbehandlung. Aber das ist zumindest jetzt noch nicht schulmedizinisch universitär irgendwie anerkannt, dass das was mit Entzündungen zu tun hätte, die Fibromyalgie.
Okay. Ja, sehr spannend. Dann gibt es ja noch so druckschmerzhafte Tenderpoints, so Triggerpunkte auch. Das sind ja, glaube ich, 18 Stück.
Genau.
Und damit kann man, glaube ich, dann auch nochmal gucken, ob die Fibromyalgie halt.
Genau, das war früher auch wirklich ein diagnostisches Kriterium. Mhm. Also da wurden diese Triggerpoints, ja, die Tenderpoints, die wurden eben geprüft. Und wenn eine bestimmte Anzahl an Tenderpoints positiv war, also mit einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit, dann war das eben ein ganz, ganz wichtiges Diagnosekriterium für die Fibromyalgie. Das ist aber mittlerweile abgelöst worden. Also das heißt, nach den aktuellen Diagnosekriterien wird schon abgefragt, an welchen Lokalisationen denn in den letzten Monaten Schmerzen immer wieder vorgekommen sind. Und dann kann der Patient auch so eine Schmerzskizze anfertigen. Und dann zählt man eigentlich eher die Regionen und sagt halt, okay, Oberarm rechts, Unterarm links, Oberschenkel rechts, okay. Oberschenkel links und dann vielleicht noch im Unterbauch und dann zählt man eben die Schmerzlokalisationen und dann wird auch noch abgefragt, wie ist es denn mit dieser Fatigue, mit dieser Erschöpfung, wie ist es mit dem Schlaf und so entsteht dann ein Score und dann ja, nimmt man den zur Hilfe, um eben die Diagnose Fibromyalgie zu stellen. Also wenn der Score erfüllt ist und eben, sagen wir mal, in den Basisuntersuchungen, körperliche Untersuchungen, mal ein etwas ausführlicheres Blutbild, wenn es da keinen Hinweis gibt, dass man Richtung Rheumatologie gucken muss oder Richtung Neurologie gucken muss, dann darf man auch die Diagnose Fibromyalgie-Syndrom stellen. Also das heißt, ich muss nicht sozusagen alle Untersuchungen machen, um alles auszuschließen über MRT, Magen-Darm-Spiegelung und so weiter, sondern wenn es eben einfach in einer vernünftigen, ordentlichen Basisuntersuchung keinen Hinweis gibt, dass man noch in eine andere Richtung gucken muss, dann darf man eigentlich auch den Deckel drauf machen und sagen, okay, wir nennen das Ganze Fibromyalgie.
Ja, schon spannend. Ich frage mich besonders bei den Frauen, weil die ja das auch typischer haben. Mhm. Was sind besonders typische oder ja, Symptome, die sich bei den Frauen unterscheiden von den Männern bei der Fibromyalgie?
Ja, also da haben wir tatsächlich nicht so große Unterschiede im Endeffekt. Ja. Also das heißt, tatsächlich im Vordergrund stehen bei der Fibromyalgie wirklich die Schmerzen im Endeffekt. Es ist auch so eine Empfindlichkeit, eine Berührungsempfindlichkeit. Also es kann zum Beispiel sein, wenn man jetzt sitzt, ja, auf dem Stuhl, dass man dann das einfach als unangenehm wahrnimmt, eben an den Stellen, wo dann eben der Druck sich im Prinzip befindet. Ja, wenn man körperlich aktiv sein muss, kann man das Gefühl haben, mein Gott, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen im Garten irgendwie meinetwegen ein bisschen mehr angestrengt und irgendwie jetzt tun mir alle Muskeln weh, so als hätte ich jetzt einen Marathonlauf hinter mir. Ja, also das heißt, das steht schon im Vordergrund. Und es gibt ja viele, die vermuten, dass zum Beispiel ein Chronic Fatigue Syndrom und die Fibromyalgie, dass die vielleicht gar nicht so wirklich zwei komplett verschiedene Erkrankungen sind. Weil beim Chronic Fatigue Syndrom, da haben wir nämlich auch so diffuse Schmerzen. Da steht aber eben nochmal die Erschöpfung im Vordergrund, ja, und hat nochmal eine andere Intensität. Bei der Fibromyalgie ist ja auch eine Erschöpfung dabei, aber es stehen die Schmerzen im Vordergrund. Aber es gibt viele, die vermuten, naja, vielleicht sind Fibromyalgie und Chronic Fatigue Syndrom so die zwei extremen Ausprägungen eigentlich vielleicht doch ein und derselben Erkrankung. Ja, und bei Chronic Fatigue Syndrom, da haben wir ja oft eben diese postinfektiöse Genese, also das heißt, dass man sich einfach von dem Infekt nicht mehr wirklich erholt. Da vermutet man dann auch, dass vielleicht so eine chronische Entzündung im Körper eben einfach vor sich hin gärt und nicht mehr wirklich so richtig zur Ruhe kommt. Und vielleicht ist das tatsächlich beim Fibromyalgie-Syndrom gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Ja. Aber es ist schon so, dass das wirklich auch ein Thema ist, also nicht nur für Naturheilkundler, sondern auch für Schulmediziner. Also das heißt, es gibt zum Beispiel von der LMU München, da hat auch die Universität wirklich eine Fibromyalgie-Ambulanz. Da gibt es ganze Wissenschaftlergruppen weltweit, die sich da mit dem Thema beschäftigen. das sich weltweit jedes Jahr in großen Kongressen auch austauschen. Da wird auch viel geforscht und deswegen besteht da, finde ich, schon sehr die realistische Chance, dass da auch in den nächsten Jahren wirklich nochmal neue Erkenntnisse dazukommen. Cool. Und dann hat man vielleicht plötzlich dann doch ein richtiges Mittel gegen Fibromyalgie und alles ändert sich plötzlich. Im Moment müssen wir uns halt vor allem noch darauf konzentrieren, dass wir eben den Betroffenen einfach die Symptome so weit wie möglich nehmen und halt immer wieder behandeln, weil in dem Sinne weg kriegt man es jetzt im Moment nicht. Es ist chronisch und dann muss man eben dafür sorgen, dass man halt trotz chronischer Beschwerden einfach so gut es geht durchs Leben kommt.
Ja, das ist genau der Punkt, dass man halt, selbst wenn man das hat, die Schmerzen lindert und einfach damit gut leben kann.
Ja.
Rheuma ist ja auch sowas, wo einfach die Menschen es sehr schwer haben, damit zu leben. Und wenn man so von den Muskelschmerzen hört, Gliederschmerzen, ist es ja sehr auch in die rheumatische Ecke. Und da würde mich jetzt interessieren, was ist der Unterschied zwischen Fibromyalgie und anderen rheumatischen Erkrankungen eigentlich? Damit du das auch ein bisschen einordnen kann. Vielleicht kannst du auch noch mal mehr den Schmerz beschreiben, den die Patienten dir beschreiben, damit man das auch einordnen kann, vielleicht noch ein bisschen besser.
Genau, also bei den rheumatischen Erkrankungen, da kommt es wirklich zu Entzündungen. Also das heißt, die betroffenen Areale, die tun mir weh, weil dort messbar eine Entzündung ist. Schwellung, Rötung, Überwärmung. Und das kann ich dann auch im Blut messen, da habe ich dann Entzündungszeichen im Blut. Oder wenn ich zum Beispiel das Gelenk untersuche, dann stellt man fest, Mensch, da ist ein Erguss. Oder im MRT sieht man die Entzündung im Gelenk. Und da kann dann auch jeder nachvollziehen, ja, warum es weh tut. Und das unterscheidet sich natürlich schon ein bisschen von dem Fibromyalgie-Schmerz, muss man sagen. Also das heißt, der Fibromyalgie-Schmerz, der ist vielleicht eher so muskelkaterartig, würde ich den mal beschreiben.
Auch unangenehm, ja.
Auch unangenehm und Gelenke sind schon mit dabei, aber vor allem sind es eher so die Muskulatur, die Weichteile, würde man sagen.
Ja.
Und jetzt bei einer rheumatoiden Arthritis, da ist natürlich dann gerne eben das betroffene Gelenk oder vielleicht auch alle Gelenke der Hand. Die sind dann wirklich überwärmt, gerötet, ganz steif und man sieht's also wirklich dann mit bloßem Auge, dass da was nicht in Ordnung ist. Und das kann dann akut schon mal auch nochmal deutlich heftiger vielleicht sein als dieser Fibromyalgie-Schmerz. Aber dafür hat man natürlich auch eine gute Chance, wenn man die Entzündung in den Griff kriegt, die Rheumaerkrankung, dass dann der Patient hoffentlich beschwerdefrei ist oder beschwerdearm mindestens. Genau, aber trotzdem wüsste ich jetzt nicht, was ich nehmen würde, wenn ich mir jetzt eine von diesen beiden Erkrankungen aussuchen müsste. Genau.
Wie ist es denn zumindest bei der Fibromyalgie? Verschlimmert sich denn der Schmerz über die Zeit? Also ist es etwas, was anwächst oder ist es, wenn man es hat, dann bleibt es auf der Ebene und man kann zumindest hoffen, dass es gleich bleibt?
Ja, also auch da gibt es natürlich wieder ganz unterschiedliche Verläufe, aber in der Regel ist es doch so, dass man sagt, es bleibt in etwa gleich, ja, natürlich mit Auf und Abs, vielleicht auch, wie es einem halt insgesamt als Mensch geht, ja, wenn man jetzt viel Stress hat im beruflichen Alltag oder familiäre Probleme, dann merkt man sicherlich auch mehr wieder die Fibromyalgie, so wie bei allen Erkrankungen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, bleibt es relativ konstant und man vermutet auch, allerdings habe ich jetzt da noch nicht so wirklich das Feedback von Patienten bekommen, dass es im höheren Alter eher sogar wieder ein bisschen nachlässt. Also das heißt dann bei den Senioren sozusagen jenseits der 70 Richtung 80, dass es da von der Intensität eher wieder etwas nachlässt.
Ja, das wäre ja gar nicht so schlecht.
Ja, aber gut, das ist natürlich dann ein Alter, wo dann vielleicht auch schon andere Erkrankungen, Beschwerden mit dazukommen. Ja. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so toll, dass man jetzt sagt, naja, wenigstens ist die Fibromyalgie besser. Aber da habe ich jetzt auch noch nicht so das Feedback bekommen, ehrlich gesagt, dass ich jetzt schon da das immer wieder gehört hätte. Aber das liest man so in der Literatur, dass es dann wahrscheinlich im höheren Alter eher ein bisschen abnimmt.
Ja, ich meine, das ist ja die große Frage, wie kann man mit dem Schmerz gut leben? Und das ist ja auch der Punkt, wo wir heute Schluss machen, aber in unserer nächsten Folge weitersprechen. Nämlich, wie kann man das Ganze wirklich auch, wie kann man den Schmerz lindern? Und ich glaube, das ist das, was auch die meisten interessiert. Deswegen, wenn Ihnen heute die Episode gefallen hat, dann liken Sie gerne das Video oder auf dem Kanal, wo Sie es hören, geben Sie uns einen Kommentar, schreiben Sie uns natürlich auch sehr gerne und leiten Sie diese Folge natürlich auch gerne an Freunde und Bekannte weiter, die vielleicht zu diesem Thema mehr wissen wollen, denn dieses Thema ist sehr unerkannt und da muss man drüber sprechen und manchmal ist es ja so, dann hört jemand das und kommt dann auf die Idee, mal danach zu forschen, mal mehr reinzugehen und findet dann vielleicht sogar eine Lösung für sich. Auch wenn es nur 1-2 oder 2-4% sind, 2-4% auf die deutsche Bevölkerung ist schon ganz schön viel. Mhm, genau. Ja, deswegen, das ist schon eine große Zahl. Wir sprechen auf jeden Fall beim nächsten Mal über das Thema Behandlung und Therapie, ne, weil da hast du ja auch sehr viel Erfahrung. Mhm. Das wird sehr, sehr spannend. Und wir sprechen auch über das Thema, wie wir diese Erkennung nochmal vorantreiben. Wir haben heute über so ein paar kleinere Methoden gesprochen, aber einfach nochmal kurz über die Erkennung. Mhm. Deswegen vielen lieben Dank.
Gerne.
Und vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auf jeden Fall wieder ein, wenn wir in der nächsten Folge wieder über die Fibromyalgie sprechen und da in den zweiten Teil reingehen. Dankeschön. Ganz wichtig, wir machen hier einen Informationspodcast und keine direkte ärztliche Beratung. Das heißt, alle Empfehlungen, die Sie hier in dem Podcast hören, alle Anweisungen, die Sie im Podcast hören, sind immer für Ihre individuelle Situation vorher mit Ihrem Arzt oder Therapeuten abzuklären. Da wir Ihre individuelle Situation nicht kennen, können wir nur allgemeine Empfehlungen geben, die wir natürlich aus dem fachlichen und wissenschaftlichen Kontext kennen, aber diese könnten für Ihre individuelle Situation vielleicht nicht die richtige sein. Und deswegen ist es wichtig, diese immer nochmal mit Ihrem Arzt und Therapeuten abzuklären.
Das war's mit dieser Folge von Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Werden Sie zum Partner Ihrer Gesundheit. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund.